Hallo zu unserer neuen Folge.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute sprechen wir ein bisschen über Performance-Marketing.
Ja, digitales Marketing, irgendwie kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das mal ohne lief. Aber so lange ist das noch gar nicht her, dass das echt Novum war. So 2000, 2004 so rum.
Ja, auch schon 20 Jahre.
Ja, aber man denkt immer, das gab's doch schon immer. Aber nee, so einfach war das nicht mit dem Werbung. Wir erinnern uns noch an die alten Banner-Werbung, die einen echt genervt haben, teilweise heute immer noch.
Naja, Litfaßsäulen sind schön.
Ja, stimmt.
Die gute alte Litfaßsäule. Darum geht's aber heute nicht. Wir haben vor allem mit André Soulier gesprochen. Er ist Gründer der Nayoki Group und das ist eine der größten Digital-Marketing-Agenturen in Deutschland mit Sitz in München und sein Handwerk vor allem mitgelernt und seine Erfahrung mitgebracht hat er aus den USA, was gerade für dieses Feld nicht ganz unpraktisch ist.
Ja, da hat er studiert und vor allen Dingen auch Tennis gespielt. Er wollte eigentlich mal Profi-Tennisspieler werden, aber das hat nicht geklappt. Also hat das dann irgendwann mit Marketing
irgendwas probiert. Mit Marketing, so wie ich mal irgendwann irgendwas mit Medien machen wollte. Aber das hat er auf jeden Fall gut hinbekommen. Zu den Kunden von Nayoki gehören zum Beispiel BMW, Unilever, Adler, Seidensticker und GfK. GfK ist die Gesellschaft für Konsumforschung.
Ja, und er erzählt uns vor allen Dingen auch Überraschung. Als einer der wenigen Experten, er sagt, wir hätten noch eine Chance in Sachen Plattformen.
Das ist eigentlich etwas, wo die meisten sagen, der Zug ist abgefahren. Zum Beispiel, wenn es um Social-Media-Plattformen geht, dass man die breite Masse nicht mehr dazu bewegt bekommt, ein europäisches Modell zu benutzen. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, es gab keinen ernsthaften Versuch mehr seit StudiVZ. Von daher, womöglich ist dann noch eine Chance. Warum er das glaubt, erzählt er im Podcast.
Ja, hört zu, hört rein und abonniert uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy war Nokia. Oh Gott, das ist Wahnsinn. Da hast du vollkommen recht, ein Nokia-Handy.
Welche App nutzt du am meisten?
Die der Sparkasse.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube Flügel.
Flügel, okay, ja.
Ja.
Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ja, es ist immer noch Elon Musk. Hm.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Boah, als erstes? Sorry, da habe ich echt keine schnelle Antwort drauf. Ich glaube, da kommen so viele Begriffe in meinen Kopf. Das ist ja auch nichts, wo du mit einem Wort umschreiben kannst. Also daher Fortschritt wahrscheinlich, wenn ich sagen würde.
Dann nehmen wir Fortschritt und gesagt hat das André Soulier. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Danke.
Ich stelle dich nochmal kurz vor. Du hast studiert an der Barry University. Spannend, habe ich noch nie gehört. Können wir gleich mal drüber sprechen. Hast schon einige berufliche Stationen gehabt. Zum Beispiel bei One-to-One Interactive gewesen. Da warst du CEO. Hast du es auch gegründet?
Ich habe es auch gegründet, ja. Und Lead Creations.
Ja, Mensch, ein Seriengründer sozusagen. Und vor allem hast du gegründet Nayoki, da soll es heute vor allem drum gehen. Und im Januar 2025, also von einem guten halben Jahr, auch noch Connected Retail Experts. Und du warst auch mal bei Avato, richtig?
Richtig, richtig.
So gesehen Ex-Kollegen, weil Avato ist Bertelsmann.
Ja, und Nayoki ist dann das Management, das Buyout, oder?
Ja, genau. Okay. Also ich habe tatsächlich ich kenne viele Kollegen immer noch bei RTL, ehrlich gesagt.
Das ist immer gut.
Nicht absolut, den Zäunen abbrechen. Absolut, absolut.
Gerade Marketing.
Es ist ein großes Haus. Das war die wirklich schnell Vorstellung sozusagen. Aber ihr seid eine der führenden Digitalagenturen. So, wenn man es mal ein bisschen mit einem Satz mehr ausübt.
Digital Marketing ist, glaube ich, wichtig. Ja, also Digital Marketing Agenturen. Da gibt es ja noch einen Unterschied zwischen Digitalagentur und Marketingagentur. Also ich glaube, das ist richtig, ja.
Und Nayoki hat jetzt nichts mit Nokia zu tun, oder?
Nee, genau. Also es war auch keine Inspiration. Ja, also ich meine.
Verballhornung.
Wenn ihr wollt, kann ich es ja kurz erzählen.
Ja, klar.
Warum Nayoki? Also hast ja vorhin schon erwähnt. Ich habe One to One gegründet und auch Lead Creations mit zwei Freunden zusammen in den USA und wir haben damals Baufinanzierungsleads und Leads generiert und dann habe ich 2003 diese Firma verkauft in den USA Und bin dann zurück nach Deutschland gegangen und ursprünglich wollte ich einen amerikanischen Namen für das wählen, was ich dann mache. Ich habe im Prinzip das gleiche Konzept übertragen, also der Lead-Generierung übertragen auf das, was Naoki heute oder damals auch gemacht hat. Und aber weil die Amerikaner in Krieg gezogen sind, waren amerikanische Namen damals wahrscheinlich nicht so ratsam 2003, 2004, weil ein riesen Ressentiment gegen amerikanische Firmen zu der Zeit da war. Und da habe ich halt einen neuen Namen gesucht und Naoki bedeutet, wir verstehen sie. Und wichtig ist, Verständnis damals in das Thema Online-Marketing oder mit dem Thema Online-Marketing nach Deutschland zu bringen. Weil wir waren mit die Ersten, die auch wirklich in dem Thema Lead-Generierung und Online-Marketing damals im deutschen Markt aktiv waren.
Ich glaube, das sind Begriffe, die man teilweise nochmal gleich erklären muss. Und vor allem deine USA-Zeit ist ja gerade im Moment, im momentanen Kontext, sehr spannend. Andreas wollte ansetzen. Ich muss nur ganz kurz noch fragen, wieso Sparkassen-App so häufig?
Oh Gott, weißt du was? Es ist tatsächlich...
Guckst du immer so oft auf dein Konto, oder was?
Nee, weißt du was? Soll ich dir was sagen? Ich habe eine 15-jährige Tochter. Ja, und die hat ein Konto bei der Sparkasse und die fragt mich gefühlt jeden Tag, ob ich ja nochmal 20 Euro überweisen könnte. Und das mache ich dann. Also es war natürlich ein kleiner Witz, aber definitiv, ja. Ich muss dann immer, ich höre momentan der Satz, den ich am häufigsten höre, ist: Papi, kannst du mir mal Geld überweisen? Also insofern ist es. Also ja, es gibt natürlich auch andere Apps, ja.
Okay.
Die ich nutze.
Im Marketing, da fallen ja teilweise unter Experten Sätze, wo man, auch wenn man Englisch beherrscht, nichts versteht.
Absolut.
Also in der Vorbereitung hier auf den Zetteln, also da fällt einem sofort im Auge, wie viel Fremdwörter hier drin stehen, von denen wir keine Ahnung. Also wirklich, Marketing ist eine eigene Sprache. Also es ist wirklich kurios. Man denkt immer, Juristen sind da besonders schlimm, aber ich habe das Gefühl, Marketer sind da noch einen Zahn schärfer. Warum auch immer. Vielleicht soll man sie nicht verstehen. Das kannst du mal klären, aber vielleicht mal am Anfang, Performance-Marketing ist ja dein großes Steckenpferd und so weiter. Was ist das genau? Warum unterscheidet man da so extrem in diesen verschiedenen Formen?
Ja, erstmal tatsächlich hat sich da die letzten, also wenn ich jetzt deine Frage richtig deute, da hat sich die letzten 20 Jahre tatsächlich nichts verändert, ja, obwohl wir inzwischen mit dem Thema, in dem wir uns befinden, schon jetzt länger am Markt sind. Ja, als ich damals vor 20 Jahren nach Deutschland kam, war der Kritikpunkt der gleiche, den du jetzt ansprichst. Also was macht ihr da? Vielleicht kann man das ja auch deuten, dass wir tatsächlich versuchen, was zu verbergen. Aber tatsächlich ist es so, dass Performance-Marketing im Prinzip dafür steht, dass wir bestimmte Werte unserer Kunden versuchen zu erreichen. Zum Beispiel, wir haben als Ziele Umsätze. Ja, also ein Fashion-Kunde möchte so viel Kleider wie möglich verkaufen. Und dann ist der Verkauf des Kleides oder des Schmuckstücks oder der Schuhe ist das Ziel. Und wenn wir diese Ziele erreichen, dann haben wir die Performance erreicht. Also Performance-Marketing ist die Erreichung von Zielwerten, die auch greifbar sind, um das mal so auf den Punkt zu bringen.
Das hatte ich mir vorher natürlich schon angeguckt, habe das auch verstanden, rein akustisch. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich hätte gedacht, dass jeder, der Marketing verkauft, ein Ziel bekommt von seinem Kunden. Also ich sorge dafür, dass dein Name jetzt bei 80% der Bundesbürger bekannt wird. Ich sorge dafür, dass deine Umsätze in dem Produkt steigen. Oder ich sorge dafür XY Ziel. Warum muss man dem eigenen Namen geben? Am Ende kriegt man einen Auftrag und hat den zu erfüllen. Oder was gibt's denn da noch für Möglichkeiten? Gar keinen Auftrag? Also ich mache einfach mal Marketing und niemand interessiert, was da rauskommt? Oder
Ja, du hast ja gerade eben das Richtige gesagt. Also ich glaube, Performance ist viel stärker auf Umsatz und auf Verkäufe bezogen. Und wenn du jetzt über Reichweite gehst, also Beispiel, was ihr mit RTL macht, ihr könnt ja jetzt nicht direkt abverkaufen, wenn eure Sendungen, eure Shows, Dschungelcamp etc., wenn die gezeigt werden, und da geht man halt auf Reichweite. Und Reichweite, da misst man dann viel stärker Brandwerte jetzt. Ja, also weil man kann die Abverkäufe nicht direkt messen. Und im Performance-Marketing, dadurch, dass viele unserer Kunden auch Shops haben, E-Shops, die hinter den Kampagnen stehen, kann man über, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu technisch werde, aber über Analytics, über bestimmte Tools kann man natürlich die Verkäufe dann auch messen. Und ich glaube, Performance-Marketing ist noch stärker messbar wie der Rest des Marketings, Brand-Marketing. Und dadurch ist die Messbarkeit natürlich auch die harte Werbung.
Aber gerade bei RTL, ich meine, gut, Fernsehquoten kann man immer drüber streiten, wie genau die sind. Zum Beispiel, aber trotzdem
ist auch ein Thema.
Gibt es ja einen Tausender Kontaktpreis. Also es gibt ja schon dann eine Richtlinie, wonach man geht.
Ja, der ist, glaube ich, die, sagen wir mal, wir machen Social Media über Marketing über Social Media. Dann können wir nicht unbedingt genau messen, was hat das für eine Performance. Weil wir nicht wissen, ob die Kunden, die unseren Social Media Beitrag gelesen haben, irgendwas mit RTL jetzt machen. Während ihr, so vermute ich, auf Social Media ein Produkt bewerbt und dann kann man direkt draufklicken und kaufen,
das jetzt
oder?
Mit Social Media direkt zu tun?
Ja, also wenn ihr zum Beispiel...
Erklär nochmal, wir haben es nicht verstanden offensichtlich.
Also wenn ihr zum Beispiel über Social Media irgendetwas postet und ihr habt von einem Kunden, also jetzt einem Werbekunden oder einem Werbetreibenden da einen Link implementiert, mit vielleicht einem Rabattcode, der dann direkt auf den Shop verlinkt, dann könnt ihr natürlich messen, wie viel der verkauft. Also das ist schon möglich. Wenn ihr jetzt nur den Namen des Kunden erwähnt und keine Verlinkung zu seinem Shop oder zu seinen Produkten, dann könnt ihr es nicht messen. Also ich, wie gesagt, die Messbarkeit, die dahinter steht, ist, glaube ich, die wichtige Währung des Ganzen.
Ja, in meinem Kopf ist gerade noch, ich meine, wir machen ja keine, das wäre es ja auch Schleichwerbung, wenn wir einfach nur so ein Wort mal droppen würden. Das geht ja auch nicht. Von daher hänge ich jetzt gerade noch, ob wir jetzt über die normale Werbung, die wir einspielen, gesprochen haben, die vielleicht dann nicht ganz vergleichbar ist mit Performance-Marketing oder wo jetzt RTL Performance-Marketing macht. Es sei denn, es geht darum, die Brand bekannt zu machen, aber...
Ja, RTL macht wahrscheinlich, genau, also RTL, wenn RTL macht hauptsächlich, also ihr verdient ja euer Geld hauptsächlich auch mit TV, ja, und das muss man ja immer noch sagen, auch CTV über RTL Plus und das sind die Werte. Jetzt kann man da natürlich noch viel besser messen, weil CTV, also RTL Plus, ist natürlich auch digitale Werbung und da gibt's auch Verlinkungen dahinter. Mhm. Da ist die Messbarkeit um einiges größer, wie jetzt übers klassische lineare TV, wenn ihr bei RTL Werbung schaltet. Und dann könnt ihr natürlich, da ist die Brand wichtiger. Im CTV kann man, wenn die Kunden es möchten, dann auch die Umsätze besser messen und die dann in den Shops stattfinden. Und dadurch kann man da sagen, ist es auch eine Art des Performance-Marketings.
Und wie habt ihr damals angefangen? Damals so 2004 war das mit dem Internet ja noch so eine Sache. Manche meinten, das wird nichts mehr mit dem Internet, aber ihr habt dran geglaubt. Also, weil du sagst, ihr wart auch Vorreiter. Ich erinnere mich noch an die alten BTX-Zeiten, da gab es ja auch schon Werbung. Und es war alles, glaube ich, ein bisschen schwieriger als heute, obwohl es heute, glaube ich, auch sehr komplex ist.
Als wir 2000, also was ja wirklich spannend ist, und daran erkennst du ja auch, Andreas, wie sich der Markt verändert hat, als wir 2004 angefangen, hat Google noch gar keine bezahlte Werbung verkauft. Also du konntest bei Google noch gar keine bezahlte Werbung buchen. Mhm. Und wir haben natürlich über klassische E-Mail-Kampagnen und auch über Display-Kampagnen, also Banner, die auf Webseiten stattfinden, haben wir Leads generiert für Kunden und haben somit angefangen mit, wir haben das damals...
Leads heißt?
Leads, Adressen von Menschen, die sich für etwas registriert haben, was unsere Kunden interessiert hat. Also ein Lead ist quasi, wenn du dich in ein Formular einträgst und sagst, ich würde gern mehr Informationen über das Thema Baufinanzierung oder über die private Krankenversicherung bekommen oder über welches Produkt auch immer. Ja, und da war das Thema Lead-Generierung zu der Zeit ein ganz wichtiges Thema für uns. Und damit haben wir angefangen im Jahr 2004 in München, also als wir nach Deutschland gekommen sind.
Und habt eine Menge gelernt, was in den USA war.
Also wir haben das Wissen, ich habe tatsächlich damals das Wissen aus Amerika mitgebracht, weil meine erste Firma habe ich dort 2003 gegründet und wir haben damals auch mit Baufinanzierungsleads angefangen, haben im Monat fast über 60.000 Baufinanzierungsleads generiert.
Gut, das ist auch ein gutes Geschäft, ne?
Das war ein sehr, sehr gutes Geschäft, genau. Und die Firma habe ich dann aber 2004 verkauft oder meine Anteile zumindest habe ich verkauft und bin dann eigentlich mit dem gleichen Konzept nach Deutschland gegangen. Das war so erfolgreich, dass eure Kollegen von Avato zu mir gesagt haben, hey, finden wir super spannend, lass uns das mal monitoren, weil das Thema Leads natürlich auch für Bertelsmann relevant war. Und dann habe ich 2008 an Bertelsmann verkauft.
Und wieso ursprünglich in die USA gegangen?
Ja gut, ich habe dort, wie du schon richtig gesagt hast, ich habe ein Tennisstipendium gehabt, bin relativ früh zum Studieren nach Amerika, bin dort auch hängen geblieben, habe an mehreren Unis studiert, habe meinen Bachelor gemacht, habe meinen Masters gemacht und habe dann Freunde kennengelernt, die in dem in der Mitte der 90ern, ganz früh in der heute würde man sagen, Digitalmarketingbranche tätig waren. Und so bin ich halt dann auch dort eingestiegen, hab das Geschäft gelernt und war halt damals auch einer der Ersten, also zumindest dann später auch in Deutschland.
Mhm. Aktuell läuft ja viel so Dokus und Podcasts über Peter Thiel, was der alles schon vorausgesehen hat. Also wie hast du das damals, die Zeit, das war ja auch die Zeit, die 90er, wo das mit dem Internet so langsam durchstartete, nur wenige wirklich die Werte erkannt hatten damals, meine ich. Hast du das auch schon gesehen, dass zum Beispiel auch Daten wichtig sind? Ich glaube, du hast so als Nebenjob so E-Mail-Adressen verkauft noch mit. War dir damals dann schon klar, das wird das wichtigste Asset mit, gerade datengetriebenes Marketing auch, und dass das einen hohen Wert haben wird mal?
Also man muss ja sagen, also wie gesagt, in USA war das natürlich, also man muss unterscheiden, ich habe ja, bis ich 30 war, in Amerika gelebt, und alles, was in Amerika neu rauskommt, wird extrem gehypt. Da gibt es ja einen riesen gesellschaftlichen Unterschied auch zu uns in Deutschland. Und weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, Internet böse und wird sich das durchsetzen. In Amerika, die Amerikaner waren relativ schnell, denen war relativ schnell klar, dass es das Thema ist. Ja, und auf einmal hattest du auch, jeder hatte eine E-Mail-Adresse, jeder hatte Zugang zum Internet, jeder hatte sofort auch ein Bedarf. Jeder hatte, also es war ein Riesenhype dort. Also ich glaube gar nicht, dass ich so weitsichtig sein musste, um zu erkennen, dass es sich durchsetzt. Es war dort klar. Es war nur überraschend, als ich dann nach Deutschland kam 2003, 2004. Und wie du auch richtig gesagt hast, die Leute haben erstmal gesagt, Online-Marketing, könnt ihr das bitte auf Deutsch übersetzen? Was ist das? Also das war die erste Frage, die ich im Vortrag in Frankfurt bekommen habe. Und genau wie du es gesagt hast, also jeder Begriff, ja, was ist ein KPI, um Gottes Willen, ja, jetzt kommt der mit Klick und tausender Kontaktpreise und etc. etc. Also jeder war skeptisch und ich habe wahrscheinlich nur gesehen, hey, es funktioniert da drüben, warum soll es dann bei uns nicht funktionieren? Und ich glaube, es schadet ja nichts. Man sieht ja, was momentan über dem Teich oder auch in anderen Ländern, in Asien passiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Deutschland offen für Innovationen sind und auch für neue Themen. Und ich glaube, das war ich. Ja.
Weil du jetzt gerade Asien ansprichst. Also das ist ja eigentlich dann für dich ein fortlaufender Prozess, zu schauen, was passiert in Asien, was passiert in den USA. Weil wir sind ja meistens so 5 bis 10 Jahre hinterher, Live-Shopping auf TikTok oder solche Dinge, meine ich jetzt, ne?
Absolut. Also ich meine, es hat ja nicht nur was mit TikTok zu tun, aber ihr seht ja momentan, was gerade in Amerika passiert und wie dort in die digitale Infrastruktur investiert wird. Und wir sind natürlich in Deutschland extrem, also ja, gefühlt Jahrzehnte oder Jahre hinterher. Und das hat nicht nur was mit Asien zu tun, auch mit anderen Ländern. Und natürlich schauen wir, also der Grund, warum wir als Digital-Marketing-Agentur in Europa oder in Deutschland zumindest führend sind, ist, weil wir natürlich auch uns andere Märkte anschauen und gucken, was passiert dort und welche Themen sind relevant und wie entwickeln die sich und welchen Einfluss haben die auf Unternehmen und was passiert und wo finden wir die besten Leute etc. etc. Ich glaube, wenn man das Thema Digitalisierung und auch Digital-Marketing ist kein regionales Thema und auch kein lokales Thema, sondern es ist ein globales Thema. Und daher müssen wir uns alle damit beschäftigen.
Wie findest du denn in dem Zusammenhang die Diskussion hier in Europa in Sachen Digitalkonzerne? Also da kann man ja nicht per se alles verteufeln, was da diskutiert wird. Die Macht der Konzerne, die wirst du ja auch erlebt haben im Marketing, vermute ich. Ne? Wenn sich Algorithmen ändern und so weiter, dann ändern sich für euch ja auch das Business, ne, die Erfolge oder ähnliches.
Also du meinst jetzt die Macht von Google oder von Meta oder?
Ja, genau.
Wow, ja, also ich meine, natürlich ist es so, dass Plattformen oder diese Firmen natürlich immer mächtiger werden und man sieht's ja. Also ich meine, das hat ja einen direkten Einfluss auch auf euch. Ja, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum ihr Sky gekauft habt. Ja.
Muss man noch kaufen? Also hoffentlich kaufen, wenn die Behörden zustimmen.
Genau, wenn die Behörden zustimmen. Was aber genau das Thema ist, Frauke, weil ich meine, genau das Thema Regulierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil in Amerika ist sowas natürlich viel einfacher und wir brauchen auch in Europa brauchen wir starke Plattformen, Netzwerke und Systeme, um gerade gegen die Amerikaner mitzuhalten. Und was die gemacht haben, ist ja ganz normal. Ja, ich meine, die haben einfach haben extrem viel investiert, haben schon relativ früh mit dem ganzen Thema KI angefangen, ja, und haben sich jetzt eine globale Marktmacht mit ihren Firmen und mit ihren Konzernen geschaffen, ja, und das ist freie Marktwirtschaft und daher natürlich müssen wir da nachziehen, ja, es ist ja ganz logisch, ja, weil wenn du mal schaust, in Amazon und Netflix, wenn wir da und wenn RTL da nicht dagegen steht die nächsten Jahre, dann wird's schwierig, ja, und da muss man auch ganz ehrlich sein. Ja.
Wie siehst du das Thema Digitalsteuer? Das ist ja gerade groß in der Diskussion. Im Moment hat man den Eindruck, Donald Trump könnte da seine Erfolge feiern, weil Google ja auch gut Lobbyarbeit dann macht bei der US-Regierung, weil man die Digitalsteuer, die womöglich kommt, vielleicht auch aus Deutschland, Wolfram Weimar, der Kulturstaatsminister, im März-Kabinett ist da ja sehr hinterher, könnte jetzt zur Verhandlungsmasse werden im Zollstreit. Von daher lange Rede, kurze Frage, wie siehst du das Thema?
Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie wir gegen diese Konzerne aufholen könnten, ja, und wie wir selber Plattformen und Systeme aufbauen und entwickeln, die gegen einen Google, gegen einen Meta, gegen einen Amazon auch konkurrieren, anstatt wir versuchen, diese zu regulieren. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich meine, natürlich müssen wir uns dagegen wehren, aber ich weiß nicht, ob die Steuer wirklich die Lösung schafft.
Also der freie Wettbewerb macht's dann?
Absolut. Ich finde, der freie Wettbewerb ist das Entscheidende. Und ich meine, man sieht's ja, die Amerikaner versuchen uns ja auch einzuschränken dort oder zumindest, ob der Trump das dann auch machen wird langfristig, ist ja die große Frage, aber er droht ja damit und damit macht er sich nicht beliebt und das Gleiche ist ja auch umgekehrt der Fall.
Aber in Sachen Plattform sagt ja eigentlich jeder Experte, dass der Zug abgefahren ist. Also zumindest in B2C, also konsumorientierten Plattformen.
Soziale Medien und soziale, Google und
Co. Da müssten wir wirklich schon verbieten und eigene aufsetzen, um noch die Europäer zu überzeugen.
Streaming wird bestimmt klappen.
Streaming wird klappen natürlich, aber.
Also RTL und Sky werden definitiv Netflix und Amazon überholen. Nein, aber ganz ehrlich, sorry, dass ich das sage, aber totaler Quatsch. Also der Zug ist überhaupt nicht abgefahren. Es gibt Studien, die besagen, dass gerade Gen Z bereit ist, sich mit neuen Plattformen auseinanderzusetzen und da auch wirklich offen dafür ist, sich neuen Plattformen hinzugeben. Wir sehen das ja, also vor 10 Jahren war Facebook der Hit, dann kam Instagram, TikTok. Also ich glaube, egal wo man hinschaut, die Veränderung wird fortschreiten. Und wenn wir innovativ sind und wenn wir investieren und wenn wir, aber da braucht es natürlich auch ein paar Gegebenheiten bei uns, weil zum Beispiel das Thema Regulierung ist natürlich ein wichtiges Thema. Und wenn wir dafür offen sind, auch politische Veränderungen voranzutreiben, dann können wir eigene europäische Plattformen bauen, ja, und auch aufbauen, die uns dann natürlich auch weiterhelfen und vielleicht auch vor die Amis oder auch die Chinesen bringen. Also ich sehe das überhaupt nicht so, dass der Zug da abgefahren ist. Ich glaube, das Wettrennen fängt erst an. Ja.
Das finde ich aber spannend. Jetzt bist du ja Marketing-Experte, sprich, du könntest sowas ja mit hochziehen. Wie genau geht man sowas denn an? Weil bisher ist es ja auch so, der sogenannte Herdentrieb, ja, also regelmäßig, also früher war das noch häufiger als jetzt, hat man Nachrichten bekommen oder eine Info, ich bleibe jetzt nicht mehr bei WhatsApp, ich gehe zu Signal oder Threema oder was weiß ich. Dann macht's aber vom Freundeskreis von 20 vielleicht 3 und dann sind doch wieder alle bei WhatsApp. Sprich, wenn es nicht eine kritische Masse macht, bringt das nichts. Wie baut man denn dann so eine Plattform? Wie wird die bekannt? Wenn man dann nicht vielleicht TikTok und Instagram nutzt, womöglich. Und wie macht man sie dann erfolgreich?
Super Frage, aber ich fang damit an. Marketing hat sich ja die letzten Jahre nicht wirklich verändert. Ja, also es ist, und das ist wichtig, es haben sich nur die Kanäle verändert, über die wir Marketing betreiben. Und was bedeutet das? Egal in welcher Hinsicht, es ist das Produkt. Das Produkt ist immer noch genauso, wie es vor 30 oder 50 oder 80 Jahren wichtig war, ist es heute wichtig. Und wenn wir coole, innovative, neue Produkte entwickeln, die einfach die User faszinieren oder die Kunden, ja, dann ist das Marketing, mit Marketing kannst du eigentlich nur etwas verstärken. Du kannst aber nicht dafür sorgen, also das ist meine Meinung zumindest, das werden vielleicht auch ein paar anders sehen, dass etwas, was schlecht ist, erfolgreich wird. Ja, und
Zumindest nicht nachhaltig,
genau. Und wenn wir in der Lage sind, ein cooles, innovatives Produkt zu entwickeln, dann und darum geht's doch. Also es ist, also nur mal als Beispiel, vor ein paar Wochen war ich auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, da war am Tegernsee.
Ach, guck,
und das ist,
da waren wir auch.
Ach, okay, und das ist so, und es war super spannend, weil interessant ist, dass Private Equity in Amerika 1% des BPIs nutzt und investiert. In Deutschland sind es 0,01%. Also wir haben überhaupt keine Investition aus dem privaten Sektor, aber wir haben auch keine Investition aus dem politischen oder aus dem staatlichen Sektor. Und das sind natürlich Gründe, warum solche Themen bei uns gar nicht vorangetrieben werden. Und ich glaube, dahingehend muss man vielleicht nachdenken. Aber der Markt, das Rennen, es ist längst nicht verloren. Ich glaube, wir fangen erst damit an.
Zum Ende hin noch ein Schwenker zur KI machen, weil du sagtest gerade, Marketing hat sich kaum verändert. Aber manche sagen, mit KI ändert sich jetzt einiges. Oder das Grundprinzip, wie ich den Menschen um was überhelfe an Produkten, ist ja gleich. Aber die Mittel und Tools verändern sich gerade, glaube ich, entscheidende, oder?
Genau, also das habe ich ja gemeint. Also es haben sich die Kanäle und die Tools und die Mittel verändert, das Marketing nicht. Und KI verändert schon seit vielen Jahren alles und wird in der Zukunft auch noch stärker alles verändern. Und auch da darf man ihn nicht vergessen, dass wir in Deutschland dass wir da eigentlich auch zumindest, wenn es um das ganze Thema Technologie und Innovation geht, ja, sind wir in Deutschland ja gar nicht so weit hinterher. Ja, wir haben ja ein Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Da schaut Google und kaufen ja sehr viele Innovationen von den Jungs da ab. Ja, und wir sind ja schon in Deutschland extrem weit. Ja, also wir können ja auch einiges für uns nutzen. Ja, und ich glaube, KI wird weiterhin auch die Welt verändern. Wir müssen nur schauen, wie wir sie richtig anwenden. Und das ist wichtig. Ja.
Ihr macht ja auch Influencer-Marketing, also ist das dann auch ein Thema, KI-Avatare? Das finde ich ja ehrlicherweise sehr gruselig, muss ich sagen.
Ja, also tatsächlich ein Kunde von uns, der nutzt das und der ist auch super erfolgreich und wird auch damit ausgezeichnet. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen zukünftig auch im Thema Influencer-Marketing oder Creators sicherlich auch bestimmend sein werden. Und natürlich wird die KI oder wird das sicherlich auch helfen, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Aber ich meine, der Grund, warum Influencer-Marketing auch, das Thema Influencer-Marketing ist so stark. In den nächsten Jahren werden fast 500 Milliarden Dollar weltweit für das Thema Creatorship und Influencer-Marketing ausgegeben werden. Und es zeigt euch ja, das sind ja reale Menschen. Ja, und es zeigt euch ja, wie wichtig der Mensch weiterhin auch im Marketing ist. Und das Instrument Mensch. Also das ist ja auch was Positives, um zu sagen, okay, es sind nicht nur Plattformen oder nicht nur, sondern Menschen bleiben wichtig, auch im Marketing.
Der Kunde ist ja auch ein Mensch, hoffentlich noch eine Weile. da wird zwar schon viel gemacht in den Algorithmen, also man guckt ja, was macht der so und hört angeblich ja auch mit und so, das kriegt man ja immer wieder mit. Aber wie weit wird das noch gehen? Wir reden ja über Psychologie, über Beobachtung, über Mimik und Gestik, die schon vielleicht ausgewertet wird irgendwann. Also wie persönlich wird die Werbung noch werden in den nächsten Jahren, gerade mit KI und Algorithmen?
Ich hoffe extrem persönlich, ja. Und jetzt, Andreas, weil du gerade sagtest, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als wir angefangen haben, wo du zum Beispiel eine Reise buchen wolltest, irgendwo einen Flug nach London, und du hast, nachdem du den Flug gebucht hast, noch 100-mal einen Banner mit dem Angebot für einen Flug nach London gekriegt, und wir können uns alle dran erinnern, weil nicht erkannt wurde, dass du den Flug schon gebucht hast. Also personalisierte Werbung ist genau das, was die User wollen. Ja, sie haben ein großes Interesse dran, immer stärker personalisiert beworben zu werden, und das wird immer stärker. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch als Menschen offen sind, das zu empfangen, weil es wird uns und unserer Wirtschaft auch helfen. Mhm. Ja, also höchstens du sagst, okay, ich möchte mich total aussperren und auf meiner Insel leben. Dann kriegst du keine Werbung, dann kriegst du auch nichts von der Digitalisierung und von der KI mit. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es weitergehen wird und das wird auch passieren.
Also wir fassen zusammen, weniger Regulierung wünschst du dir, mehr Mut, mehr Investitionen und das finde ich ja mal sehr positiv, dass das Rennen aus deiner Sicht zumindest noch nicht vorbei ist, wenn es um deutsche oder europäische Plattformen geht.
Plattform gründen.
Von daher.
Ja. Definitiv. Aber dass wir aufholen müssen, ist, glaube ich, extrem wichtig.
Ja, ja, das, das haben wir verstanden.
Ja, absolut. Hinken wir absolut hinterher. Ja, und es ist auch wichtig, dass es deutsche Firmen gibt, die erfolgreich sind und die wachsen. Ja, und dass es auch Unternehmer gibt, die in Deutschland erfolgreich sein wollen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir brauchen keine Unternehmer, die nach Amerika gehen, um auch wenn ich dort 10 Jahre gelebt habe, weil sie denken, dass sie dort bessere Möglichkeiten haben.
Und Donald Trump tut ja auch alles dafür, dass mehr Leute wieder europäisch denken. Von daher.
Vielleicht.
Vielen Dank, lieber Donald Trump, in diesem Punkt.
Absolut. Zumindest. Er tut uns vielleicht einen großen Gefallen.
Vielen Dank, André.
Dankeschön.
Alles gleich. Danke euch. Danke. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.